Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Thematik Frau in der Kirche ist die drängendste Zukunftsfrage, die wir haben. Wir wünschen, dass Frauen zu gleichen Rechten kommen, insbesondere natürlich, was Entscheidungen in der Kirche betrifft.
Georg Betzing, der Bischof von Limburg, sagte das vor einem halben Jahr. Im März wurde er zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Morgen treffen sich alle 69 katholischen Bischöfe wieder. Traditionell findet die Herbstvollversammlung in Fulda statt. In diesem halben Jahr von Betzings Amtszeit hat sich substanziell nichts verändert. Aber die Konflikte innerhalb der Bischofskonferenz sind noch deutlicher geworden. Strittig ist nahezu alles auf dem synodalen Weg. Synodaler Weg, so heißt die Reformdiskussion. Unübersehbar ist auch die Spannung zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und dem Vatikan. Erst gestern wurde ein Schreiben der Glaubenskongregation bekannt, das eine gemeinsame katholisch-evangelische Mahlfeier ausdrücklich verbietet. Jene Bischöfe, die so etwas beim ökumenischen Kirchentag im nächsten Jahr vorgehabt haben könnten, werden in diesem Schreiben vom Vatikan theologisch belehrt. Mit Georg Betzing habe ich vor einigen Tagen gesprochen, das war bevor dieses Schreiben aus Rom bekannt wurde. Wir haben uns in der weltberühmten Bischofsresidenz von Limburg getroffen. Die Worte hallen etwas mehr nach als üblich, weil das Interview eben nicht in einem Studio stattfand. Als erstes wollte ich von Georg Betzing wissen, wie denn eigentlich die Frage lautet, wenn von der Frauenfrage die Rede ist.
Ja, ich würde sagen, wie können wir Frauen so in der Kirche beteiligen, an Entscheidungen, an Entschlüssen, die gefasst werden müssen, an Diskussionen, an Prozessen, dass sie sich nicht exkludiert fühlen.
Ist das eine Frage des Gefühls oder ist es eine objektive Diskriminierung?
Das ist zunächst mal eine Frage des Gefühls bei mir, aber die hat natürlich mit vielen Realitäten zu tun in der Begegnung mit Frauen. Sprechen Sie einfach davon, dass Sie sich in vielen Belangen in der Kirche ausgeschlossen fühlen, nicht beteiligt fühlen und dass Sie das als ein Unrecht erleben.
Aber Sie sind es ja auch. Sie sind ja auch de facto ausgeschlossen. Das ist ja nicht nur ein Gefühl.
Sie sind ausgeschlossen zunächst mal in der Frage des Amtes, ja. Also ich kann nur sagen, ein Gefühl bei mir ist das. Aber das basiert auf dem Erleben von Frauen, das sie mir äußern. Und das ist eine Realität, das ist ein Faktum.
Und warum ist das die drängendste Frage?
Also das ist ja nicht nur mein Eindruck, also ich glaube, das ist ja nicht nur etwas, das ich sage, sondern die Kirche hat viele Gruppierungen bereits verloren. Wenn man denkt, die Arbeiter sind der Kirche verloren gegangen. Die Jugend ist ganz schwer ansprechbar für Kirchenbindung und kirchliche Prägungen. Die Frauen haben eigentlich immer den Schatz des Glaubens weitergegeben und ich habe den Eindruck, da ist das nächste Kippen dran, dass sich einfach ganz viele Frauen in ihrer Kirchenbindung abgehängt sehen oder selber abhängen. Und wenn wir die Frauen verlieren als diejenigen, die die Glaubensweitergabe tragen einfach in den Familien, die das immer getragen haben, die kirchliches Leben tragen, die diakonisches Handeln tragen, weil sie sich darin engagieren, dann ist die Kirche in ihrem Bestand gefährdet. Das ist so.
Lautet also die Frauenfrage, was sollen Frauen dürfen, damit die Kirche gerettet werden kann?
Nein, es geht nicht um die Kirche, sondern es geht wirklich darum, dass damit ja vor allem die Weitergabe des Glaubens stockt, wenn Frauen einfach ihre Kirchenbindung aufgeben, dann bleibt unter Umständen ein Glaube. Manche sagen mir ja auch, ich entferne mich von der Kirche, um meinen Glauben zu retten. Das ist ja sozusagen die Umkehr dessen, was wir eigentlich anstreben. Es geht nicht um die Kirche, um den Bestand der Kirche, sondern es geht darum, Frauen und Männern in der Kirche Heimat und einen Platz zu geben und zu bewahren. Und das ist in einer Zeit, wo gesellschaftlich einfach das Thema gleiche Rechte, gleiche Pflichten, Gleichberechtigung, Gleichstellung stark angekommen ist, sicher nicht in allen Bereichen schon in der Weise durchgesetzt und umgesetzt, wie es sein sollte, aber in der Kirche als Frage bemängelt wird und auch zu Recht bemängelt werden kann. Wir haben zu wenige Frauen, die an den Entscheidungsprozessen und an den Schlüsselstellen in der Kirche beteiligt sind.
Aber es gibt Frauen ja schon ziemlich lange auf der Welt. Also meines Wissens schon so lange, wie es Männer gibt. Warum muss dauernd geprüft werden? Der Vatikan hat ja jetzt schon wieder eine neue Kommission. Warum muss dauernd geprüft werden, was Frauen dürfen sollen, wo man die zulassen kann? Was ist an Frauen so gefährlich?
An Frauen ist überhaupt nichts gefährlich. Und also das, was der Prüfauftrag ist, ist ja die zugespitzte Frage. Steht das sakramentale Amt Frauen offen? Diese Frage wollten Päpste für geschlossen erklären. Und auch Papst Franziskus hat gefragt, diese Frage ist nicht offen. Wir nehmen aber wahr, dass sie einfach da ist als Frage in der Kirche. Und nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, bei Priestern, bei Bischöfen. Die Frage ist da und muss gestellt werden. Also das ist eine zugespitzte Frage. Aber wir sehen natürlich auch, dass wenn wir in unsere Gremien schauen oder in unsere Leitungsstrukturen insgesamt in der Kirche, auch da noch ein erheblicher, sage ich mal, Fortschritt möglich ist, Frauen zu beteiligen. Davon nochmal unterschieden ist die Frage des Amtes. Das ist eine ganz eigene Argumentationsstruktur. Ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen. Aber das hängt natürlich sehr stark mit dem Wesen der Kirche zusammen. Also die Kirche als eine sakramentale Gemeinschaft, die Kirche, in der nicht das Volk der Souverän ist, sondern der Herr Jesus der Souverän ist. Welche symbolischen Weisen bilden diese Sakramentalität ab? Und da geht es nicht um wenig, da geht es um sehr viel, da geht es darum, dass nicht wir sozusagen den Kurs der Kirche bestimmen, sondern Jesus Christus den Kurs der Kirche bestimmt. Und was dient, dass dieser Kurs sozusagen in der langen Tradition der Kirche gewahrt wird und was dient dem nicht?
Sie haben vorhin über die Bindung an Ordinatio Sacerdotalis gesprochen, an die Entscheidung von Johannes Paul II., der eben gesagt hat, die Kirche ist gar nicht befugt, das zu entscheiden, dass Frauen Priesterinnen werden können von 1994. Ist das für Sie eine Frage des Gehorsams gegenüber dem Papst, gegenüber dem Lehramt, oder ist das auch Ihre innere Überzeugung, dass das richtig ist, die Frauen vom Weiheamt auszuschließen?
Meine Position dazu ist ganz klar. Ich wurde schon als Priester und bin als Bischof im Gehorsam gebunden gegenüber der Lehre der Kirche. Und Papst Johannes Paul II. Hat in diesem Schreiben ja deutlich gemacht, das ist bindende Lehre der Kirche. Er wollte das zumindest deutlich machen. Es wird fundamentaltheologisch auch angezweifelt, ob das bereits wirklich bindend ist. Aber das ist insofern für mich eine Frage des Gehorsams. Ich versuche, der so zu entsprechen, dass ich in Diskussionen, und Sie können sich vorstellen, da werde ich eigentlich immer drauf angesprochen, dann versuche ich, diesem Gehorsam zu entsprechen, indem ich die Argumente darlege, so wie sie genannt sind. Ich sage aber auch dazu, und das sage ich auch in Richtung Rom und in Rom, dass ich dabei wahrnehme, dass diese Argumente vielfältig nicht mehr aufgenommen werden. Und was ist eine Argumentation, die nicht verstanden oder nicht angenommen werden kann? Insofern sage ich, für mich ist die Frage nicht abgeschlossen, sondern sie ist als eine offene Frage da in der Kirche und muss als solcher auch behandelt werden.
Diese Auseinandersetzung gab es ja jetzt auch bei dem synodalen Weg um dieses Papier der Arbeitsgruppe Frauen in Ämtern und Diensten. Es gab zum einen Kritik von Rudolf Voderholzer an dem Verfahren, aber zum anderen ja auch inhaltlicher Art, das sei theologisch schwach. Und auch Sie haben gesagt, es sei theologisch nicht sauber. Was war denn unsauber daran?
Das bezog sich ja auf eine im Grunde lapidare Bemerkung und die fand ich nicht okay. Wir sollten wirklich versuchen, und das ist dem Synodalforum ja auch wirklich über weite Strecken wirklich sehr gelungen, theologisch zu argumentieren. Es ging hier um die Formulierung, Jesus hatte Jüngerinnen und Jünger, hat niemand geweiht. Das ist lapidar richtig, aber Jesus hat auch niemand getauft, Jesus hat auch keine Kirchensteuer eingeführt, Jesus hat keine Sakramente eingeführt als solche. Die Frage, hat Jesus die Kirche, so wie sie heute ist, menschlich gewollt, dass er sie als der auferstandene Herr eingesetzt hat, ist überhaupt keine Frage. Wir müssen hier sauber argumentieren. Dieser Satz hilft nicht in der Frage. Das war das, was ich sagen wollte und was, glaube ich, auch der Bischof Voderholzer angemerkt hatte.
Aber von der Taufe ist ja auch niemand ausgeschlossen. Das Argument wird ja auch nicht zum Ausschluss benutzt, anders als bei der Priesterweihe, wo eben gesagt wird, Jesus hat keine Frauengewalt, um dann zu sagen, naja, also deshalb sind sie halt auch ausgeschlossen. Aber es geht ja, es müsste ja eigentlich gelingen, durch die Argumentation nachzuweisen, dass für das Sakramentalamt das Geschlecht das Entscheidende ist. Das wäre ja der theologische Nachweis, der erbracht werden müsste. Der ist aber ein bisschen schwierig, glaube ich. Wenn ich jetzt mal die Stelle nehme aus dem Evangelium, keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Da wird also eigentlich gesagt, Nachfolge hängt mit dem Lebensstil zusammen. Warum ist das Geschlecht wichtiger als der Lebensstil?
Ja, es gibt auch andere Argumente. Also wenn man sich auf das Apostelkollegium bezieht, dann waren die Apostel allesamt Juden, denn sie sollten ja das eine Gottesvolk, das der Herr wieder zusammengeführt hat, abbilden. Also es gibt verschiedene Merkmale, die einfach heute offenbar nicht mehr so wichtig sind wie das Mann und Frau sein. In der Argumentation ist das immer eben verbunden mit der Repräsentatio Christi, also dass die Repräsentatio Christi der Kirche gegenüber sozusagen das Verhältnis einer Liebe zwischen Braut und Bräutigam spiegelt. Und das sagte ich, die Frage ist entscheidend, wie kann dieses Grundgesetz, dieses Wasserzeichen der Kirche, wie kann das abgebildet werden? Braucht es dazu einen Mann, der dann den Priester Christus repräsentiert? Oder kann das auch durch eine Frau geschehen? Das steht sicher heute in einer ganz anderen Diskussionskultur und in der gesellschaftlichen Kultur, in der man davon abstrahieren kann, als das in früheren Zeiten gewesen ist. Für mich persönlich ist diese Stelle im Galaterbrief, also im 3. Kapitel Galaterbrief, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, heißt es jetzt in der neuen Übersetzung, ihr alle seid einer in Christus. Das wird auf die Taufe bezogen, aber kann es damit enden eigentlich mit der Taufe? Das ist für mich die Frage. Und das Juden und Griechen, das haben schon die Apostel, also das hat die sehr frühe Kirche klären müssen in der Frage der Heidenmission und was man denen, die nicht bereits Juden sind, bevor sie Christen werden, aufbürdet. Im Apostelkonzil gab es heftige Auseinandersetzungen darüber, man hat die Frage geklärt. In der Frage Sklaven und Freie ist es noch nicht sehr lange her, dass wir die deutliche Gleichheit aller Menschen innerhalb der Kirche anerkannt haben. Also da mussten wir mühsam etwas erringen, was sozusagen aus der Kirche ausgewandert und über die Aufklärung und die Forderungen der Revolution und der Demokratiebewegung zu uns kam, wieder annehmen. Und ich frage mich manchmal, ob wir nicht heute in der Frage männlich und weiblich an diesem Punkt sind, zu sagen, hier haben christliche Werte die gesellschaftliche Diskussion so weit getrieben und so weit gebracht, dass wir uns als Kirche irgendwann auch dazu verhalten müssen und sagen, ja, es gibt keine Trennung zwischen männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus.
Das würde bedeuten, Gleichberechtigung heißt auch gleichberechtigter Zugang zu allen Ämtern?
Das kann das in der Konsequenz bedeuten. Ich glaube aber, das ahnt auch jeder, der sich für diese Entscheidung stark macht, dass das ein langer Weg ist, den wir aber beginnen müssen.
Kriegen Sie aber doch, gelinde gesagt, Schwierigkeiten mit Rom?
Wann kriege ich Schwierigkeiten
mit Rom? Wenn Sie jetzt sagen, Gleichberechtigung bedeutet für mich, Frauen und Männer haben gleichberechtigten Zugang zu allen Diensten und Ämtern der Kirche. Ich glaube also ja nicht, dass Rom damit einverstanden ist.
Aber etwa in der Frage des Diakonates, die Frage wird gestellt, die Frage wird jetzt wiederholt geprüft. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass wir hier vom synodalen Weg aus diese Bitte äußern, dass sie auf der weltkirchlichen Ebene wirklich ernsthaft geprüft und eingeführt werden möge. Das halte ich für sehr legitim.
Das
Diakonat für Frauen halte ich für sehr legitim.
Sehen Sie sich in dieser sogenannten Frauenfrage als Moderator oder als Kämpfer, als Feminist?
Also ein Feminist bin ich sicher nicht, aber es ist mir ein hohes Anliegen, weil ich einfach mit vielen Frauen im Gespräch bin, die einfach unter einem Ungerechtigkeitsempfinden leiden. Und das ist, wenn man sagt, der Sensus Fidelium ist in der Kirche wichtig und er spielt auch eine Rolle in der Lehrentwicklung, neben Schrift und Tradition und Lehramt, dann nehme ich einfach wahr, dieser Sensus ist nicht nur bei Frauen, sondern auch bei vielen Männern da, dass das als ein etwas Ungerechtes empfunden wird, dass es einen Ausschluss gibt auf dieser Ebene des Sakramentalen von Frauen. Und insofern würde ich sagen, da bin ich nicht nur Moderator, sondern das mache ich mir auch zu eigen.
Der synodale Weg wäre wahrscheinlich vor 25 Jahren ziemlich genau als Kirchenvolksbegehren. Da wären die Änderungen, die jetzt da diskutiert werden, die Reformen, gesellschaftlich ein Riesenthema gewesen. Wie ist Ihre Wahrnehmung jetzt? Ist das ein Thema, das außerhalb der Kirche interessiert?
Meine Wahrnehmung ist etwas differenziert. Wir hatten jetzt die Regionaltreffen, sozusagen den Zwischenstopp, weil wir keine Synodalversammlung abhalten konnten in der Größe von 250 Personen wegen Corona. 5 Orte, ein Weg. Für mich war das mehr so ein internes Zusammenstehen der Synodalen, um auch deutlich zu machen, wir sind da, wir sind dran, wir reden miteinander, wir schauen schon auf das, was gearbeitet ist. Ich war recht verblüfft über die öffentliche Wahrnehmung, die das gefunden hat. Und ich würde mal sagen, die Medienleute haben schon immer noch das beste Gefühl dafür, was öffentlich interessant ist.
Vielleicht, weil es so exotisch ist, dass die katholische Kirche über Sex außerhalb der Ehe diskutiert. Oder ist die Stuttgarter Zeitung geschrieben hat über Masturbation oder was? Also ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja, obwohl... Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr simpel gemacht. Also wird sich dann niemand die Mühe machen, dran zu gehen. Also wenn man sagt, ach, hier hast du eine schöne kleine Bespaßung der Gesellschaft. So ist es auch nicht angekommen in den Berichterstattungen. Ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit doch noch eine Wahrnehmung gibt, hallo Kirche, auch wenn sie in bestimmten Dingen exotisch ist oder sich merkwürdig gebärdet, ist aber etwas, was wir gerade in der Frage des Zusammenhalts der Gesellschaft durchaus brauchen, eine solche Institution. Denn der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist bedroht, ist gefährdet, es gibt so ein Auseinanderbrechen. Und da wird, das erlebe ich auch, wenn ich mit Politikern im Gespräch bin, eine hohe Wertschätzung für die wertegebundene Arbeit, für die gemeinschaftsstiftende Arbeit, die wir als Kirche leisten und nicht zuletzt natürlich auch für unsere Erziehungsarbeit und karitative Arbeit. Vielleicht ist das auch der Grund, dass man aufmerksam schaut auch darauf, welche inneren Prozesse und Wandlungsschritte geht denn diese Kirche.
Sehen Sie sich jetzt als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz stellvertretend für diese katholische Kirche als moralische Instanz?
Ich habe die katholische Kirche nie als moralische Instanz empfunden. Das heißt ja immer so, sie trägt besondere Werte, die uns unterscheiden von anderen. Wir sind in vielem ähnlich wie andere. Aber wir sind in einem anders als alle anderen, nämlich unser Glaube unterscheidet uns. Unsere Moral, das möchte man wünschen, aber die unterscheidet uns nicht.
Sie sind 87 geweiht worden. Was war das für eine Kirche, in die Sie da hineingeweiht worden sind?
1987, als ich geweiht wurde, die Zahlen waren andere, aber die Krisenphänomene waren deutlich sichtbar. Man hat da schon lange über den Priestermangel gesprochen. Die Fragen von Amt und Frauen in der Kirche war da. Ich erinnere mich an ein sogenanntes autonomes Seminar, das mal im Theologiestudium stattgefunden hat. Da waren genau diese Fragen da. Aber es gab eine gewisse Beruhigung angesichts der Zahlen, die wir noch vorweisen konnten. Ich vergleiche das ein bisschen manchmal mit der Frage des Klimas und des Klimawandels. Also wenn man Zeiten verpasst, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, hat das zum Teil verheerende Auswirkungen. Das macht für mich den synodalen Weg und seine Fragen so hochrelevant. Also wir müssen diese Chance, die wir jetzt haben und gemeinsam angehen, auch wirklich anpacken.
Ihr Vorgänger Kardinal Marx sagte bei der Eröffnungspressekonferenz zum synodalen Weg, man möchte am Ende nicht eine Abstimmung haben mit Verhältnissen 49-51. Also es soll nicht so polarisiert sein, sondern es sollen klare Mehrheitsentscheidungen sein. Tatsache ist doch oder erwartbar ist ja, dass ein gewisser Prozentsatz bleibt, der nicht einverstanden ist. Und zwar nicht einfach nur nicht einverstanden, sondern fundamental das für falsch hält. Was ist dann? Da kann man in der Politik, ist das normal, aber in der Kirche?
Also ich will wirklich viel Energie darauf verwenden, dass wir durch das aufmerksame Zuhören auch Haltungen verändern können. Also dass wir einander verstehen, zumindest in dem, was uns treibt, eine jeweilige Position zu vertreten. Ich finde auch, es kann uns nicht nur um Mehrheiten gehen. Es muss darum gehen, dass wir durch Argumente zu überzeugen versuchen und dass es da einen Prozess der gemeinsamen Vergewisserung gibt. Insofern stimme ich dem Kardinal zu. Also eine einfache Mehrheit wäre nicht gut.
Wie soll denn ein Kompromiss aussehen zwischen der Fraktion, die sagt, im Grunde war schon die MHG-Studie falsch, die katholische Sexualmoral muss nur besser gelehrt werden, muss nur mehr erklärt werden, aber geändert wird daran nichts und Frauen sollen sich an Maria orientieren und demütig auf die Erde gucken und den anderen. Wo soll da die Schnittmenge
also,
sein?
Ja, also ich sage mal, das sind jetzt extremste Positionierungen.
Ja, aber die sind ja
da. Extremste Positionierungen, die so nicht von großen Teilen im synodalen Weg vertreten werden.
Das heißt, über die geht man dann hinweg?
Nein, wir gehen nicht über sie hinweg, sondern jeder hat Rederecht, jeder hat auch das Recht, seine Position darzustellen, aber jeder hat auch die Pflicht, sich Anfragen zu machen. Wenn du sagst, es braucht sich nichts zu verändern, wie bringst du das denn mit der Wirklichkeit, der krisenhaften Wirklichkeit dieser Kirche in Verbindung, werde ich fragen und frage das auch. Was willst du denn retten, wenn du solch eine Position einnimmst? Oder auch die andere Extremposition, also wenn am Ende des synodalen Weges nicht die Zulassung der Frauen zu allen Ämtern steht, dann ist dieser Weg für mich gescheitert. Dann werde ich genau dieselbe Frage stellen. Wen willst du denn mitnehmen? Für was übernimmst du Verantwortung in dieser Kirche? Was ist dir die Gemeinschaft und auch die weltkirchliche Gemeinschaft wert?
Das heißt, Gleichberechtigung für Frauen ist eine Maximal- oder Extremposition?
Ich sagte, der Zugang zu allen Ämtern jetzt, das ist eine Extremposition, jetzt. Denn die ist nicht zu erwarten. Also ich sage mal, die Frage, können Frauen in die sakramentalen Ämter eingegliedert werden? Das wird nur ein Konzil bearbeiten können. Wer sonst sollte denn eine solche Autorität haben?
Objektive Diskriminierung oder subjektives Ungerechtigkeitsempfinden. Mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, mit Georg Betzing, habe ich über die Frau, das ungefährliche Wesen, gesprochen.